Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Und da ist er gekommen, der Moment, wo wir endlich über die dritte Staffel von Foundation, einer Science-Fiction-Serie, die ihr bei Apple TV Plus schauen könnt, sprechen können. Wir sind drei Menschen, die echt viel Gefallen, glaube ich, hatten an der Serie bis jetzt und ob sich das auch in der dritten Staffel so darstellt und warum um mich herum ganz viele Schweine grunzen, das kriegen wir gleich gemeinsam raus. Ich begrüße an meiner Runde Brother and Sister Britt und Manu. Moinsen.
Ja, hallo. Moin.
Ja, mega nice, Aloha, dass wir endlich mal über die Serie quatschen können, ne? Ich glaube, haben wir noch nicht.
Ist schon ein bisschen her, dass du es geguckt hast. Also wir haben noch nicht gequatscht. Ich habe mit dem Dom schon mal drüber gesprochen.
Wir haben auch schon mal drüber geredet.
Die erste Staffel haben wir gesprochen. Und wir waren auch schon, prima. Dann haben wir Britt Marie Gartin auch schon drüber gesprochen, wie sie uns gefallen hat, oder? Was ist so dein, in wenigen Worten, Eindruck von Foundation vor Staffel 3 gewesen?
Staffel 1, super durcheinander. Staffel 2, jetzt verstehe ich es langsam. Staffel 3, geil. Immer noch geil.
Ja, immer noch geil. Und das, obwohl da einiges passiert ist backstage. Denn der Showrunner, David Goyer, der ist raus. Da gab es ja irgendwann diese Streiks. Und was waren das? Schauspielstreiks, glaube ich. Deswegen wurde da auch die Produktion ein bisschen naja, als er erstmal quasi on hold gestellt und dann ging es irgendwann plötzlich ums Budget und da ist sich scheinbar der Showrunner nicht mit den anderen Menschen hinter der Kamera einig geworden, weshalb hier inzwischen eine andere Person am Start ist. Niemand Geringeres als Ian Goldberg ist hier inzwischen als Showrunner mit am Start und ob sich das in irgendeiner Form ausgewirkt hat oder nicht, das kann vielleicht der Manu uns sagen. Du hast die ersten beiden Staffeln ja auch gesehen. Wie ist so dein Standing zu Foundation?
Mein Standing zu Foundation ist, dass ich ein absoluter Sucker für Worldbuilding bin und Foundation macht Worldbuilding next level. Und darum habe ich diese Serie eigentlich in den ersten beiden Staffeln extrem genossen, muss ich sagen. Und gerade die erste Staffel fand ich, wo dann diese Psycho-Historie eingeführt wird und alles so ein bisschen, es ist ja so ein Konflikt immer zwischen Wissenschaft und Religion und das macht es irgendwie super interessant und es sieht einfach absolut fantastisch aus. Und darum habe ich jetzt für die dritte Staffel auch nichts Geringeres erwartet und habe einfach ziemlich große Hoffnung gehabt, dass es so weitergeht. Mit einem Wechsel des Showrunners muss ich sagen, ob man sowas merkt oder nicht, finde ich persönlich immer schwer zu beantworten. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie es sonst vielleicht anders aussähe, aber mir ist es ehrlich gesagt jetzt nicht aufgefallen, bis man es dann irgendwo gelesen hat. Also nee, da bin ich, glaube ich, immer die falsche Person, das zu fragen. Aber generell kann ich auch sagen, bisher, wir dürfen ja gar nicht über alles reden. Das, was wir gesehen haben, hat mir bisher auch sehr gut gefallen, weiterhin jetzt in der Staffel.
Ja, absolut, wie du schon sagst, ne? Nur so, weil der Showrunner halt eben ändert, das ist ja letztlich auch immer so eine Teamproduktion, an der viele Menschen dabei sind und so, das Kostümdesign bleibt geil und kleine Spoilerwarnung, auch wenn es hier angeblich irgendwelche Budgetprobleme gab. Wir haben inzwischen 9 von 10 Folgen bereits vorab sehen dürfen und ich wüsste nicht auch nur im Ansatz, an welcher Stelle jetzt hier für uns Zuschauende diese Budgetkürzung ersichtlich hätten sein können. Wir haben neue Castmitglieder, alte Castmitglieder sind weiterhin dabei. Wir haben über weite Strecken sehr ansehnliche Optik und CGI-Sachen, über die wir garantiert nochmal sprechen werden. Und darauf könnt ihr euch auch freuen, liebes Publikum. Die wichtigsten Köpfe sind weiterhin mit am Start, vor allem so vor der Kamera. Und auch da erwarten euch Interviews. Denn ich bin übrigens der Andi, ich habe meinen Namen noch nicht gesagt, hatte die große Freude, hier Zoom-Interviews führen zu können. Und zwar Zoom-Interviews mit, ich werde dir die Rollennamen einfach mal sagen, beziehungsweise, ich krieg das denn doch die, einmal die Brother Dawn und dann Brother Dusk, also dem Jungen und dem Alten. Die hatte ich im Doppel im Gespräch. Dann waren außerdem noch mit dabei Lou Lobdell, glaube ich, heißt die gute Frau. Lobdell, das ist die, ja, genau, die Protagonistin. Und ja, dann durfte ich noch sprechen. Gail, dankeschön, Gail. Den Mule, eine Figur, die jetzt erst in der dritten Staffel wirklich relevant wird. Auch eine ganz neue Figur. Und auch der wird gesprochen von einer Person, die ich an der Stelle ganz in- und auswendig kenne.
Pilou Aspect. Nope.
Oh, danke dir, Alter, ist das peinlich. auch die drei durfte ich sprechen. Und das muss ich auch sagen, das dritte Gespräch mit dem Jule, mit diesem Pilou, das war schon cool. Der hat auch deutsche Worte und so drauf gehabt. Und das war alles ganz putzig. Das sind immer nur so 6-Minuten-Slots, in denen ich dann hauruckmäßig meine Fragen rauspresse. Und das war aber echt, das war nice.
Ja, der war so freundlich. Ich habe mir das vorhin angeschaut. Mhm. Der war so freundlich. Ich habe gedacht, ihr kennt euch. habt ihr euch schon mal interviewt oder so? Das war wirklich nice.
Gell, das war echt klasse. Also echt Profi. Also ein bisschen kriegt man ja was mit und es waren auch noch weitere Leute da. Auch der Harris, der war am Start oder auch dieser
Lee Pace war
Jared Harris, der war irgendwie noch interviewt. Und der Lee Pace, der war schon auch zu Gesprächen zur Verfügung, nur der war halt keine Slots mehr für uns übrig.
Ah.
Genau. Ja, und deswegen die anderen drei auch, das sind wirklich tolle Gespräche geführt.
Hättest du einen Slot für Brother Day bekommen, hätte ich gesagt, hallo, hier bin ich auch noch.
Wirklich, geht der Lee Pace ist auch ein hübscher Mann. Wir sehen ihn auch hier wieder in der dritten Staffel.
Leider halt die andere Seite, aber gut.
Ja, weiß ich gar nicht so genau. Doch. Ist das so, ja?
Ja, ja.
Okay.
Der ist verheiratet.
Also alles klar, das ist ziemlich deutlich. Also wunderschöner Mann. Und dritte Staffel Foundation, mega nice. Denn ich sehe das heute wie damals so. Foundation ist meiner Meinung nach die beste Ersatzdroge, das beste Methadon, das man für die Dune-Filme so bekommen kann. Wer also Dune richtig geil mag, also wer das richtig toll findet, ich finde, der kann sich mit Foundation und den jeweiligen Staffeln recht gut über Wasser halten. Das macht unfassbar viel Spaß und ist kurzweilig. Und wir wollen jetzt hier über diese dritte Staffel sprechen, von der wir aber eigentlich nur über die ersten beiden Folgen sprechen dürfen. Und dabei haben wir, glaube ich, auch Redebedarf, was die folgenden Sachen angeht. Insofern, liebes Publikum, kommt unbedingt rum auf tele-stammtisch.de/discord, wenn ihr dann in die Folgen geschaut habt und redet mit uns drüber. Und sorgt dafür, dass wir uns da mal gemeinsam drüber austauschen können. Denn, und Britt Marie, da stimmst du mir bestimmt zu, es hat sich doch eigentlich nichts daran geändert, dass es weiterhin eine Serie ist, wo man schon am Ball bleiben muss, ne? Das ist nichts für den Second Screen, oder?
Nee, man muss am Ball bleiben, wobei mir ganz gut gefallen hat, jetzt am Anfang auch gerade, dass es konkreter ist. Also in der ersten Staffel, wir haben sehr, sehr viel Worldbuilding insgesamt über die ganze Serie hinweg. Aber gerade auch in der ersten Staffel saß ich die ganze Zeit davor und dachte, ich verstehe es nicht, wo führt das hin? In der zweiten Staffel habe ich dann schon so ein bisschen Land gesehen und jetzt in der dritten Staffel ist es doch verhältnismäßig konkret eigentlich. Also du weißt, was das Kurzzeitziel ist, da wird drauf hingearbeitet und so weiter. Also ich finde das ganz gut gelungen. Das macht es zum Zuschauen einfacher.
Aber auf einmal hat man, finde ich, so super viel politische Intrigen, die auf einmal aufkommen, wo man und ganz viele verschiedene Parteien, die vielleicht am Anfang noch nicht ganz dabei waren, irgendwie die Händlersgilde und halt der politische Senat und man kriegt halt mit, wie diese Welt an sich funktioniert und auf einmal interagieren die alle miteinander und haben alle unterschiedliche Interessen, die zwar klar definiert sind meistens, aber da muss man echt aufpassen, finde ich, dass man da, das hat jetzt so ein Game of Thrones Andor-Level erreicht, wo man wirklich das als Second Screen nicht funktionieren würde, würde ich sagen, ja.
Wobei.
Ja, vor allem hatten wir in der ersten Staffel ja auch noch diese ganz krassen Zeitsprünge, teilweise über hunderte Jahre.
Ja.
Also ewig zumindest. Und das ist jetzt hier gar nicht. Also zumindest nicht wirklich. Die Figuren, die wir sehen, auch extra, natürlich in den beiden ersten Folgen, das ist eine und dieselbe Iteration von den Figuren. Also jetzt zum Beispiel auch gerade bei den, beim Empire, also bei den drei Brüdern, das ist konsequent ein und derselbe, quasi, Clarion.
Typ. Clarion?
Ja. Irgendwie so.
Clarion, genau.
Das ist nicht irgendwie nochmal die Clarion, genau. Oh, Leute, mit dem Namen. Aber das kann man schon mal sagen. Insofern ist allein das ja schon mal ein bisschen griffiger, sag ich mal, als das vielleicht in der ersten Staffel der Fall war.
Ja, was ich gut finde, das sieht man hier schon am Anfang auch. Mal sehen, wie sich das dann über die Staffel hinweg noch entwickelt. Aber ja, du hast ganz viele verschiedene Parteien wieder und musst echt aufpassen, das auf jeden Fall. Aber eigentlich hat sich, finde ich, im Vergleich zu 1 oder 2 jetzt so, also als im Gesamtgerüst nicht so viel verändert. Du hast die verschiedenen Parteien, die gegeneinander irgendwie ja, intrigieren, versuchen, das Beste für sich rauszuholen. Das war in Staffel 1 auch schon, da waren es halt nur andere Gruppen. Und das ist vielleicht auch sowas, was man hier so rauslesen kann. Im Grunde wiederholt sich immer wieder alles. Also von Krise zu Krise zu Krise habe ich das Gefühl, es ist eigentlich fast immer die gleiche Story, nur eben mit anderen Parteien.
Ja, Geschichte wiederholt sich, ne? Oder reimt sich. Das ist ja auch, glaube ich, ein großer Aspekt, der generell in der Serie immer wieder aufgegriffen wird, ne? Man ackert sich so ein bisschen von Krise zu Krise, ja? Und dann im Klein-Klein passiert das dann eben auch und natürlich auch durch die Einführung dieser Klondynastie, die ja tatsächlich im Originalwerk von Asimov gar nicht vorhanden war, muss ich sagen, finde ich die auch eine super spannende Hinzufügung zu diesem gesamten Konzept oder der ganzen ganzen Imperium, ja.
Ach, das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht. Ich kenne die Vorlage nicht.
Ja, ich kenne die auch
nicht.
Wenn
die nicht dabei war, wie war das da gelöst? Aus was bestand da das Empire oder aus wem?
Ich habe das auch nicht gelesen. Ich habe jetzt nur im Nachgang oder Vorgang zum Cast ein bisschen natürlich rumgelesen und gesehen, dass beispielsweise ja die Klondynastie an sich einfach vorher so nicht gab. Ich weiß nicht, wie es das im Buch gelöst wurde. Und der Charakter von Mule hatte ja auch Pilou im Interview gesagt, der ist ja auch ein bisschen freier interpretiert jetzt, weil er ein bisschen in andere Richtung geht, was für eine Fernsehserie einfach funktioniert im Vergleich zu den Büchern. Aber also viel mehr kann ich da jetzt auch nicht drüber sagen. Da müssten wir jetzt die Buchexperten zu Rate ziehen.
Dann würde ich gern für uns natürlich auch, ohne dass wir zu sehr ins Detail gehen, gern die Hauptfiguren des Casts im Laufe der nächsten Minuten mal so durchgehen und da so ein bisschen einfach euer Meinungsbild und euer Stimmungsbild zu abfangen. Und du hattest schon gerade auch den Mule erwähnt. Und der Mule, also unser Maulwurf, das ist natürlich auch wirklich vielleicht sogar so ein, naja, bis zum jetzigen Zeitpunkt wichtigste neue Person, möchte ich sagen. Die wichtigste, neueste Figur in der Runde. Und auch eine, die sehr interessant ist, die wir in den ersten beiden Folgen schon kennenlernen, denn der hat besondere Kräfte. Richtig, Britt? Was kann der eigentlich?
Ja, der hat, aber der hat, ja, wie sagt man, telepathische Kräfte im Grunde. Also der kann mit Hilfe seiner Gedanken andere Leute steuern in ihre Köpfe rein und ja, genau, also sie machen lassen, was er denn gerne möchte. Kurze Anmerkung noch, ich glaube, Mule ist es nicht Maulesel? Nicht Maulwurf, aber egal. Nichtsdestotrotz. Ach. Nichtsdestotrotz.
Ja, ich guck. Maultier, ja, hast recht. Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist ja auch völlig egal. Es ist auf jeden Fall so oder so ein Titel, wo man Maul. Eigentlich...
Hä?
Ein Titel, der eigentlich...
Das wäre der Maul gewesen.
Ein Titel, der eigentlich ja herabwertend im weitesten Sinne ist. Also welcher große Herrscher hieß Mule? Also das ist schon so ein bisschen so, what? Ja genau, also der steuert andere Menschen und das ist ja eine Fähigkeit, die uns nicht unbekannt ist, denn das haben wir ja aus Staffel 1 und vor allen Dingen aber 2 ja auch schon gesehen, dass ja Gale im Grunde in diesem Kult in Anführungszeichen ja jetzt ist, der genau diese Fähigkeiten auch fördert. Also sie ist quasi die andere Seite der Medaille zu Mule.
Und ja auch die Seite, die so ein bisschen zeigt, dass die Leute, ich sag jetzt mal mit die Leute einfach das normale Volk, von dem man ja auch ab und zu mal zumindest was mitbekommt, aber die glauben ja gar nicht so wirklich daran, dass diese Telepathie, Telekinese, Beeinflussung überhaupt existiert, ne? Und dann kommt da der Mule um die Ecke, der in der ersten Folge dann ziemlich eindrucksvoll zeigt, was er so drauf hat, und Gale, die dann schon immer so ein bisschen in die Richtung geht, aber so nur so häppchenweise versteht man, dass das jetzt gar nicht unbedingt sowas ist, wo jetzt alle so, das ist so ein bisschen, das schwebt so in der Luft, habe ich das Gefühl, ne? Das ist so ein Hörensagen, dass Leute das können oder dass es vielleicht geht, aber eigentlich auch nicht. Und darum hat das immer so eine gewisse Mystik noch dabei, die jetzt einfach realer und realer wird und die der Mule auch so ein bisschen, glaube ich, für sich ausnutzen kann und beanspruchen kann, dadurch, dass das ja schon auch, er zeigt den Leuten eindrucksvoll, dass er das kann, ne? Obwohl sie es vielleicht gar nicht so glauben, dass es das gibt.
Wir lernen den Mule im Laufe der Folgen natürlich auch besser kennen. Wir erfahren sogar seine Origin erst in einer späteren Folge. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Was aber nie so richtig geklärt wird, und das ist auch bei Gale nicht der Fall gewesen, ist die Frage, wie es überhaupt zu dieser, ich sag mal, Mutation kam. Also was war letztlich der Grund, dass es diese besonderen Menschen gibt? Und ist das vielleicht auch der große, wollte ich Gail gerade nochmal erwähnen, vielleicht auch das, worauf die ganze Geschichte so ein bisschen hinausläuft, dass gar nicht so der Kampf der einzelnen Fraktionen untereinander, und auch da passiert wirklich in den neuen Folgen, die wir gesehen haben, hier in Staffel 3 sehr viel, dass vielleicht wirklich das große Finale der Kampf eben jener Mutanten ist, dieser beiden letztlich. Und sehen wir den vielleicht auch gar nicht in der 10. Folge, sondern sehen wir das vielleicht in einer potenziellen 4. Staffel, die auch zum jetzigen Zeitpunkt bereits gerüchteweise in der Entstehung ist. Die gibt's wohl angeblich Leute, die schon ein Drehbuch schreiben. Das sind so meine Gedankengänge auch so zum Mule und zu diesem ganzen Mutationsding. Ist das vielleicht das, womit sie die Serie innerhalb von, ja, bestenfalls noch einer ganzen zusätzlichen 4. Staffel auch irgendwann zu einem Ende bringen können? Der Mule, ist der für euch so interessant, dass ihr da mehr wissen wollt und dass das was wäre, was so einen großen Konflikt ausmachen könnte der Geschichte?
Also die Buchvorlagen bieten ja, glaube ich, sogar noch viel mehr Material. Es gibt ja, glaube ich, 7+ Bücher in Foundation und ich weiß gar nicht, ob da der Mule immer der Hauptcharakter ist oder der Hauptantagonist ist. Also ich glaube, irgendwann hat man eine Geschichte mit einem Hauptantagonisten auserzählt. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, Thanos war da, Thanos ist weg, okay, irgendwann gibt es den nächsten. Und ich glaube, klar, ich finde, der Mule ist ein super spannender Charakter, weil er ja auch, weil wir auch von seinem Hintergrund erfahren und er ist ja so ein bisschen so eine missverstandene Person, die sich eigentlich, glaube ich, auch nur ein bisschen nach
jetzt sag nicht nach Liebe sehnt.
Nee, nicht nach Liebe, aber nach Zuneigung oder sowas zumindest sehnt irgendwie, ne? Der das versucht irgendwie auch zu bekommen und aber auf eine ganz drastische Art. Ob das jetzt durch mehrere Staffeln trägt, keine Ahnung, aber bisher, ich habe nichts dagegen, wenn Foundation noch ein paar Staffeln weitergeht, solange es so interessant bleibt.
Also theoretisch müsste es ja 8 Staffeln geben, weil wir haben ja auch 8 Krisen in dieser Prophezeiung. Ich glaube nicht, dass sie es bis zu 8 Staffeln durchziehen können. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich ein bisschen anderer Meinung bin. Also Mule, ja, der passt in diese Welt und der wird auch gut gespielt von dem Schauspieler und alles, aber es ist halt dieses klassische Schwarz-Weiß. Also mir gefallen Bösewichter besser, die zwiespältig sind, die eher grau sind. Aber bei Mule hast du ja wirklich jemand, der eigentlich die ganze Zeit nur als wirklich böse dargestellt wird. Und auch die Motivation ist mir irgendwie ein großes Fragezeichen. Ja, er möchte die Menschheit, er möchte die Galaxis beherrschen. Also ist es Macht oder was, und die er will. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, bisschen schwache Motivation und bisschen zu eintönig als Figur. Wie gesagt, sie passt in das Universum und sie macht Spaß, wenn man sie sich anguckt im Konglomerat des Castes. Aber es hätte auch cleverer sein können, muss man ehrlich sagen.
Ja, man muss auch, also finde ich, er wurde ja in der Ende der 2. Staffel angeteasert. Und da hatte ich auch, ich habe gar keine Ahnung, worum es da geht, dann in diesen Flashbacks, die ja Gail dann sieht. Und so die Motivation, gebe ich dir recht, sehe ich auch noch nicht so ganz. Also, dass er jetzt so der übergroße Antagonist ist gegen im Grunde ja die Idee, die Harry Seldon verfolgt, vielleicht auf eine andere Art und Weise die Zivilisation oder das Empire zu retten und die Menschheit zu retten.
Ja, die Menschheit zu retten, nicht das Empire, genau, ja.
Ja, die Menschheit, genau. Warum diese große Motivation da ist, bin ich bei dir, weiß ich, ist mir auch nicht so ganz klar. Aber gut, vielleicht kommt da noch mehr oder...
Ja, also ich vermute irgendwo wahrscheinlich auch noch einen Rachegedanken, aber das werden wir dann vielleicht noch im Laufe der Staffel sehen. Was ich auch noch, was ich noch interessant finde, ist, der Grundkonflikt oder ist ja eigentlich, dass man die Menschheit retten möchte. Also die Foundation, Harry Seldon, möchte ja die Menschheit retten. Und Demacel zum Beispiel, die ja auch wieder auftaucht, also der Roboter quasi ist, in Anführungszeichen, von dem wir wissen, dem einzigen, die will ja dass das Empire überlebt. Also die haben zwei unterschiedliche Ziele, die sie verfolgen. Aber eigentlich ist ja das Ziel, die Menschheit zu retten, eigentlich die wichtigere, denn... Und das ist das Dumme, sag ich mal, am Mule. Wenn der die Galaxis unter seine Fittiche kriegt und alles zerstört, dann trägt er ja dazu bei, die Menschheit zu zerstören, aber er selber ist ja Teil der Menschheit. Also er schneidet sich quasi ins eigene Fleisch. Also das ist alles so ein bisschen
verbrochen. Aber er will ja nicht unbedingt die Menschheit zerstören.
Ja, aber das, ja einfach, das wird immer so dargestellt. Ja, das ist halt, ja, Fragezeichen.
Aber wenn er im Grunde jetzt der ist, der die Menschheit, ich sag mal, beherrscht, dann hat er ja wahrscheinlich auch sein Ziel erreicht und denkt vielleicht, okay, die Leute mögen ihn und liegen ihm zu Füßen und oder er tut das eben durch hauptsächlich durch Angst wahrscheinlich. Aber dann hätte er ja auch auf seine Art und Weise die Menschheit gerettet. Ne, das sind dann ja einfach die anderen Ansichten.
Naja, er hat ja aber keinen Skrupel zum Beispiel auch alle möglichen Sachen zu zerstören. Also das ist ja dann ja. Aber nichtsdestotrotz, ja. Das kann ich mir nämlich vorstellen. Also vielleicht ist es konkret tatsächlich so, wie Andi meinte, dass es in Staffel 4 vielleicht zu einem großen Showdown kommt. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die Serie, und das ist reine Spekulation, denn ich habe die Bücher nicht gelesen, ich weiß nicht, wohin es geht, aber ich könnte mir am Ende vorstellen, dass es vielleicht dann irgendwie darauf hinausläuft, dass vielleicht am Ende fast nur noch Demacel übrig ist. Das heißt, wir haben entweder eine gerettete Menschheit, sage ich jetzt mal, oder eine gescheiterte Menschheit. Und, ja. Und es beginnt quasi mit den künstlichen Lebensformen und es endet mit der künstlichen Lebensform. Das fände ich so als Schlusspunkt eigentlich ganz cool, aber wir wissen es nicht.
Tatsächlich würde ich da jetzt sehr gerne im Detail mit euch ein bisschen rumspekulieren, was es sein könnte. Aber dazu würden wir, glaube ich, zu sehr spoilen, was einzelne Interaktionen und Dialoge angeht. Warum ich dir zum Beispiel mit Demacel auf jeden Fall zustimmen würde. Aber dazu an anderer Stelle mal mehr. Ich möchte auch der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch erwähnt wissen, dass die Rolle des Mule ja auch ein Recast war. In diesen Flashbacks aus Staffel 2 wurde der noch gespielt von Michael Persbrandt und nämlich von Pilou. Das will ich der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch gesagt haben. Warum es hier zu dem Recasting kam, weiß ich nicht. Aber ich bin mit Pilou ganz zufrieden.
Ja. Ich wusste es nicht, bis du es gerade erwähnt hast, ja.
Dann lass doch auf jeden Fall, wie gesagt, einzelne Figuren noch mehr durchgehen. Gal Dornick. Gal Dornick ist ja inzwischen ein bisschen sowas wie eine Anführerin, ne? Das ist ja quasi im Laufe der zweiten Staffel geworden. Von diesem... Was ist das eigentlich? Das ist halt die zweite Foundation letztlich.
Richtig, genau. Aber also es fing ja an als, ich sag mal, die heißen nicht Mentalist, die heißen so ähnlich Mentalments oder so. Also für diesen Kultclan, der eben auch diese Fähigkeiten hat, Gedanken zu beherrschen, also telepathische Fähigkeiten. Das sind die ja alle. Und daraus hat sich dann die Foundation 2 entwickelt, ja.
Wie gefällt uns Ihre Reise? Können wir dazu was sagen, ohne zu viel zu spoilen?
Möchtest du anfangen? Voilà.
Ja,
ich finde, mach.
Sie geht so weiter, wie sie angefangen hat, oder? Also es war jetzt nichts wirklich Überraschendes in ihrer weiteren Entwicklung drin, sage ich mal. Mehr habe ich da eigentlich nicht zu sagen. Also weiterhin interessant.
Ja, ich finde es bei ihr super spannend, oder ich habe da so einen Knoten im Kopf immer, weil sie ist ja einfach alt, ne? Weil sie ja auch öfter dann in ihren Kryoschlaf gerät und dann ist sie ja irgendwann, wie ist das, jünger als ihre Tochter in der zweiten Staffel oder so.
Ja, genau.
Das ist ja dann super weird. Ich finde das richtig anstrengend, das zu verfolgen, obwohl das eigentlich nur so ein Twist ist. Und genau, jetzt wächst sie eben in diese Anführerrolle rein und das macht sie gut, muss ich sagen. Ich finde, sie nimmt diese Rolle ganz gut an und diese Entwicklung und wie sie ja auch noch, ja immer von Harry lernen will und lernen muss, aber eben auch aus dieser Rolle rauswachsen muss, dass sie ja eben selber Verantwortung übernimmt und auch, dürfen wir jetzt, wie gesagt, nicht zu viel sagen, aber sie nimmt ja auch selber Intrigen in die Hand, oder nicht Intrigen, aber Verantwortung, sie übernimmt Verantwortung und wächst halt und das gefällt mir eigentlich ganz gut an ihrer Rolle. Ja? Und es ist bei uns jetzt gerade ein bisschen schwierig.
Das stimmt, deswegen wäre vielleicht gar nicht so schlau, das hier alles im Detail durchzugehen. Mal gucken, ob das eine gute Entscheidung war. Auch sie, in ihrem Leben ist natürlich eine Menge los. Auch da treten neue Menschen in ihr Leben und gehen aus dem Leben raus. Das gefällt mir ganz gut. Das ist ja eine recht junge Schauspielerin. Und das, finde ich, macht die ganz toll. Dann auf jeden Fall kann man auch mal sagen, dass der liebe Harry, also Jared Harris hatte in den ersten beiden Staffeln mehr zu tun, ne? Das kann man mal so festhalten, ohne zu viel zu sagen. Und er ist ja klar, also ich meine, so viel ist ja auch klar, er ist ein Hologramm, so richtig sterben wird er auch nicht. Ja, das aber kann man schon das, mal so festhalten, oder?
Das finde ich aber so spannend mit Harry, mit dieser Figur von Harry Seldon, weil wir haben ja verschiedene Varianten von ihm, die quasi durch die Serie springen. Also wir haben ja den das Hologramm, das da in diesem Vault halt drin sitzt. Und dann haben wir ja aber auch noch den Harry Seldon, der ja bei Gale mit auf dem Planeten ist. Also das heißt, da haben wir zwei. Und dann haben wir ja noch quasi, das ist keine richtige Lebensform in dem Sinne, aber dann haben wir ja noch sein ganzes Gedankenkonstrukt in diesem Würfel quasi drinne, der ja jetzt beim Empire ist. Das heißt, wir haben quasi drei Gedanken von Harry Seldon, die hier rumspuken. Und die sind ja auch nicht alle komplett gleich. Also zumindest auch der Harry Seldon im Vault und der Harry Seldon auf dem Planeten sind ja in unterschiedlichen Wissensstadien. Also die wissen auch nicht beide das Gleiche. Und das fand ich schon sehr spannend in Staffel 2. Und das zieht sich jetzt ja weiter auch in Staffel 3. Also das fand ich wirklich ganz, ganz gut, zu sehen, wo das für den Charakter hinführt.
Ja, noch mehr Kopfknoten, ey.
Ja,
das ist wirklich anstrengend.
Ich finde das super. Ich finde das richtig gut.
Ich finde sowas auch geil, weil das auch halt vom Zuschauer aus abverlangt. Ne? Darum meinte ich vorhin, das funktioniert nicht als Second Screen. Da muss man schon dabei sein. Und gerade solche Sachen.
Für Jared Harris ist es natürlich auch geil, weil der kann halt einfach verschiedene Aspekte des Charakters herausspielen. Also das macht bestimmt viel Spaß.
Ja. Kommst du da noch mit, Andi?
Ich glaube, ich komme da ganz gut auf jeden Fall mit. Ja, also das ist... Es ist einfach unfassbar faszinierend, wie die das, schwierig. Aber es ist einfach gut gespielt, es ist toll anzusehen und obwohl es teilweise auch gar nicht sonderlich spektakulär ist. Wir haben relativ viele Szenen ja auch beispielsweise mit Lee Pace, Brother Day, in dieser dritten Staffel, weil er natürlich eine der großen wichtigen Hauptfiguren ist und auch eher, kleiner Spoiler, ist wahnsinnig interessant, die Figur. Es macht weiterhin Spaß. Also ich habe ihn leider nicht im Interview gehabt, aber ich hätte ihn auf jeden Fall mal gefragt, wie es war, in Staffel 2 eigentlich Jesus zu spielen und jetzt in Staffel 3, nun ja, also eigentlich den Big Lebowski zu spielen. Also das ist schon extrem geil einfach. Und da muss man zum Beispiel sagen, in den Szenen mit Lee Pace, das sind dann gerade die, wo er so richtig weg, wo er einfach anders ist, als wir ihn kennen. Das ist halt eine Indoor-Veranstaltung in einem Raum und alles eng und ein bisschen Effekte um ihn rum. Ich glaube, das lässt sich schon günstig produzieren. Aber auch das macht einfach unfassbar viel Spaß, dass er einfach nicht nur die ganze Zeit der arrogante Arsch ist, der jetzt halt das Empire repräsentiert und dann auch mal den Daumen nach unten quasi macht und dann irgendwie das Volk niedermetzeln lässt oder wen auch immer, sondern dass der hier noch sehr viel mehr Facetten bekommt und wir seine Figur auch nochmal auf ganz andere Art und Weise kennenlernen. Auch das hat in der dritten Staffel für mich wieder sehr gut funktioniert.
Er hat immer so einen sehr extravaganten Charakter, den er spielen kann. Und der ist dann in jeder Staffel irgendwie jetzt so ein bisschen anders. Reißt einen manchmal so ein bisschen raus, weil ich auch irgendwie manchmal denke, wow, das ist jetzt irgendwie dieses super gediegene Science-Fiction, was wir die ganze Zeit zu sehen bekommen. Und dann kommt auf einmal wieder irgendeine super extravagante Szene, wo er dann mit reinspielt. Das lockert das Ganze teilweise auch so ein bisschen auf, finde ich.
Aber da mal nochmal an euch mal die Frage vielleicht gleich. Du hast gemeint, das reißt ein bisschen raus und es ist ein bisschen irritierend. Und da stimme ich dir zu. Und ich finde gerade, weil wir die von Lee Pace gespielten Inkarnationen von Brother Day, da war die eben teilweise so extrem auch sind, und sei es nur einfach in irgendeiner Staffel auch Sex mit Demerzel zum Beispiel, ja. Das könnt ihr euch vorstellen, dass Brother Dawn und Brother Dusk, das ist ja theoretisch dieselbe Figur. Bei denen könnte ich mir das in diesem Extrem aber nicht vorstellen.
Ja,
das müsste doch aber...
Ne? Entschuldige bitte.
So, also ist denn Brother Day, wenn der mal irgendwann Brother Dawn ist, Brother Dusk ist, ist der dann auch plötzlich eher ruhig und mal ein bisschen wütend und dann war's das? Also ist das Teil des normalen Prozesses von diesem Clarion was auch immer?
Cleon.
Dass er in der Mitte seines Lebens, Cleon, dass er in der Mitte so extrem ausschlägt und dann sich am Ende wieder fängt, ist das Teil seines Lebens, seiner Vita?
Ich denke,
Sag du.
Ich denke, dass alle drei Figuren tatsächlich die gleiche Art von Charaktereigenschaften an den Tag legen und dass hier bestimmte Dinge deutlich gemacht werden. Und ich meine, Day ist ja die Mitte des Lebens. Da, wo man am stärksten ist, am besten, am größten und vielleicht auch am arrogantesten und oder grausamsten. Also das sind ja alles so Dinge. Und ich glaube schon, dass die alle durch die Bank weg in der Mitte so ein bisschen abdrehen. Und dass die dann, wenn die zu Dusk werden, quasi so eine Art Altersweisheit mitnehmen. Also wo sie am Anfang noch quasi stürmig und sind sie dann am Ende vielleicht einfach cleverer. Aber ich glaube, der Grundgedanke oder die Grundcharaktere sind schon die gleichen. Wobei, das mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, dass wir hier eine andere Art von Day zu Gesicht bekommen haben, als den wir vorher kannten. Der ist optisch ein bisschen anders, aber eigentlich ist ja Demerzels Aufgabe, die Cleos sozusagen immer gleich zu halten. Und die meisten sind auch gleich. Und dann kommt ab und zu mal einer vorbei, der so ausschert. In der letzten Staffel war es Dawn, der ausgeschert ist. In dieser Staffel ist es dann jetzt Day, der so ein bisschen ausschert aus dem Standardkonzept. Und das finde ich auch eine spannende Frage, wenn man sich so ein bisschen überlegt. Das habe ich mir auch schon die letzte Staffel überlegt. Nature versus Nurture. Also was macht es denn aus, dass sich ein Charakter, der eigentlich in immer den gleichen Rahmenbedingungen aufwächst, mit den gleichen Werten, den gleichen Leuten drumherum etc. etc., plötzlich anders entwickelt als der davor. Er sollte ja eigentlich genauso sich entwickeln. Also das finde ich eine faszinierende Frage anhand dieser drei Personen. Plus, ich finde das Konzept halt einfach total spannend. Also das sind, ja, also ich würde sagen, ja, alle sind in der Mitte so ein bisschen abgedreht.
Ja, ich finde es auch eine super spannende Frage, weil man dann eben durch dieses Konstrukt diese Fragen aufwerfen kann, die wir jetzt schon aufgeworfen haben. Sind die Personen wirklich einfach die gleichen, weil sie genetisch gleich ist, identisch sind oder eben nicht? Und ich würde sagen, dass sie auch zum Beispiel nicht unbedingt in 100% den gleichen Umständen aufwachsen. Das wird dann versucht durch Demerzel und wie sie sich eben geben und wo sie in ihrem Umfeld bewegen, aber trotzdem entwickelt sich ja das Imperium weiter und es ist ja nicht immer alles gleich und es passieren Krisen und unvorhergesehene Dinge und jeder muss dann damit in einem unterschiedlichen Stadium seines Lebens halt mit klarkommen und das verarbeiten oder die Leute wieder beruhigen oder wie auch immer. Und darum glaube ich, dass sie für meine Begriffe schon alle auch ein bisschen unterschiedlich sind und klar, wird dann beobachtet, irgendwann wird er, glaube ich, mal in der zweiten Staffel oder ersten war das, wo jemand mal ersetzt wurde dann, weil der zu weit abgewichen war vom Pfad oder so. Ne? Aber ja, so ganz gleich sind die, glaube ich, meiner Meinung nach alle nicht. Auch wenn sie natürlich verschiedene Stufen einfach von so einem Leben und einer Weisheit vielleicht repräsentieren.
Ich war überrascht,
dass wir wissen ja bereits, dass die alle so mutieren. Das wissen wir ja schon, dass es irgendwie einen Bruch gibt in der genetischen Linie. Und ich glaube, auch am Ende von Staffel 2 ist schon bekannt, dass die immer kürzer leben. Also ich glaube, das ist auch schon bekannt am Ende von Staffel 2. Ja. Man weiß nicht genau, warum. Es gibt Spekulationen und ich wäre nicht überrascht, wenn Demerzel damit beteiligt war. Aber die leben auch immer kürzer. Also ja, da ist definitiv irgendwas im Busch.
Ich war überrascht, dass hier Day halt, der ja eigentlich die wichtigste Figur ist von allen dreien, weil Day ist ja immer der aktuelle Herrscher. Also das ist zwar natürlich ein Trio, aber trotzdem ist ja Day immer der das meiste Sagen hat. Und in diesem Fall ist Day aber derjenige, der völlig rausbricht aus der Rolle und dem alles scheißegal ist. Das sieht man ja schon gleich direkt am Anfang in den ersten beiden Folgen. Und irgendwie macht, was er will. Und die anderen beiden, die lassen das halt zu. Also das ist so ein bisschen so ein, wie kriegen wir ihr, also wir haben eigentlich jetzt die Macht und Day macht halt da sein eigenes Ding und wir versuchen dem halt so gut es geht nachzugehen. Und das fand ich spannend, weil ich bin mir sicher, dass die drei, also Dusk, Dawn und Day oder Dusk und Dawn, die wir in Staffel 1 und 2 gesehen haben, das waren ja frühere Inkarnationen, die hätten das nicht akzeptiert, dass Day so abdreht und aus der Rolle ausbricht. Und ich glaube, dass damit auch so ein bisschen uns gezeigt wird, nochmal im Kleinen, was wir im Großen ja auch schon gleich am Anfang erfahren, nämlich, dass das Empire dabei ist, kaputt zu gehen oder zerstört zu werden. Also es ist kleiner als in Staffel 1 und 2. Es sind weniger Welten, die sie beherrschen. Macht bricht weg. Also es ist dabei, ja, sich zurückzuentwickeln und Macht zu verlieren. Und das wird halt in der Figur von Day sehr, sehr deutlich, finde ich.
Ja, absolut. Man könnte von einer gewissen Degeneration sprechen. Ich glaube, das ist rein von der Definition her wäre das gar nicht falsch. Aber ihr merkt schon, da ist unfassbar viel wieder drin und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben über die drei Jungs, drei Brüder insgesamt jetzt gerade schon viel gesagt. Ich fand teilweise einige Szenen, die ich auch nicht weiter jetzt beleuchten werde, so toll, weil sie natürlich auch mich an andere Science-Fiction-Dinge erinnert haben. Ich habe da durchaus Parallelen gesehen zu meinetwegen Blade Runner. Da war definitiv auch eine Motorradszene drin und wenn eine Motorradszene drin ist, dann reden wir natürlich über Tron. Also das ist schon einfach alles geil.
Ja, oder Akira oder und so, ja, ja.
Ganz genau, ja. Also da muss ich sagen, deswegen habe ich, wie gesagt, Metadon für Dune-Fans. Wenn ihr Science-Fiction braucht, seid ihr bei Apple TV und konkret auch bei Foundation absolut auch gut bedient.
Ja, da muss ich aber noch einmal reingrätschen.
Bitte?
Wenn ich darf. Wenn wir jetzt gerade bei den dynamischen, schnellen Motorrad-Szenen sind. Ich finde ja, dass die Serie abfällt, sobald es wirklich dynamisch wird. Also ein Kritikpunkt, das ist wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Aber alles, was irgendwie Verfolgungsjagden oder so sind oder irgendwelche Motorradjagden oder Bewegungen, da kommt irgendwie keine Dynamik auf, kein Geschwindigkeitsgefühl, hatte ich das Gefühl. Also alles, was irgendwie so stehende, langsam, so Dune-mäßig oder entwickelnde Shots sind, absolut atemberaubend, super geil. Aber sobald es irgendwie in so schnelle, dynamische Action auf größeren Skalen jetzt geht, also nicht in einem Raum irgendwie Kämpfe, das ist alles super, fand ich, dass irgendwie hat es da abgestunken. Vielleicht ist das der Punkt, wo das Budget dann doch irgendwie reingekürzt wurde oder ist das nur mir so aufgefallen?
Es stimmt schon. Also auch da, ne, wir haben ja auch Raubschiffkämpfe. Also die sehen wir zum Beispiel auch schon in den ersten beiden Folgen. Die sind aber ehrlich gesagt nicht, also klar, es sterben viele Menschen und Personen, und aber das ist nicht sonderlich spektakulär. Später gibt es noch einen anderen, größeren Raumschiffkampf und auch da muss ich dir sagen, ja, da hast du recht. Die Geschwindigkeit nehme ich in dem Moment gar nicht so wahr.
Aber gerade die Raumschiffkämpfe fand ich eigentlich gesagt ganz gut. Also da fand ich dann tatsächlich die Action-Szenen auf dem Planeten selber, das tatsächlich mangelhafter als die Weltraumszenen. Aber es ist, insgesamt ist die Serie aber wieder sowas von großartig anzuschauen. Also es ist so ein hohes Produktionsniveau insgesamt mit allem. Ich bin da jedes Mal begeistert und da hatte ich auch das Gefühl, das haben sie gut gehalten. Also da habe ich auch nichts gesehen von Budgetkürzungen oder so.
Mhm. Ja, die vielleicht mitspannendste Figur hier für mich ist aber trotzdem insgesamt weiterhin Demerzel. Wir erfahren von ihr in der zweiten Staffel schon sehr viel. Auch diese ganze Origin kommt raus. In der zweiten Staffel kriegen wir mit, dass sie zeitweise so in Scheibchen geschnitten irgendwo hinter der Wand versteckt wurde und irgendeiner der Jungs sie halt dann da rausgeholt hat. Und dann kam eins zum anderen. Und es gab auch diese Manipulation von ihr. Also sie ist kein gefährlicher Kampfroboter mehr. Sie könnte selbst, wenn sie wollte, gar nicht mehr ihrer ursprünglichen Programmierung folgen. Und das ist, wir erfahren noch sehr, 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 sehr viel mehr von ihr. Unter anderem, weil sie mit einer uns zum Ende der zweiten Staffel noch völlig unbekannten Figur durchaus eine engere Beziehung eingeht und auch wie das gelöst ist, wie sie sich quasi dieser Person oder dieser Figur offenbaren kann, ohne dass da zu viel verraten wird und was rauskommt und so. Das ist echt, das gefällt mir. Und trotzdem trifft sie natürlich auch auf ganz viele andere Figuren, auch aus dem Hauptcast und hat mit denen tolle Interaktionen, wirklich im Guten wie im Schlechten. Aber auch irgendwann steht sie trotzdem wieder im Keller und will wieder irgendwann einen Klon aus dem Wasser holen, weil es halt vielleicht jetzt doch gerade ein bisschen sehr viel schief gelaufen ist alles. Also ich muss sagen, kurzum, ich finde das unfassbar interessant und ich finde, ich würde gern sie auf jeden Fall auch noch in der vierten Staffel sehr viel näher kennenlernen wollen.
Laura Mern ist großartig. Dafür, dass sie eigentlich gar nicht so viele Gefühle an den Tag legt, bin ich immer überrascht, wie viel sie alleine nur durch das Gesicht transportieren kann an inneren Zerrissenheiten sozusagen. Körperlich bringt sie das ja eigentlich nicht raus. Also ich bin jedes Mal begeistert. Obwohl es ja eigentlich eine Figur ist, das fand ich jetzt für diese dritte Staffel und auch für diesen Anfang sehr spannend. Es lösen sich, bis auf The Mule, lösen sich so ein bisschen diese Grenzen zwischen, ich sag mal, dem typischen Gut und dem typischen Böse auf. Denn in 1 und 2 war noch sehr klar, wer gut und wer böse ist, in Anführungszeichen. Und jetzt in 3 steht man so ein bisschen da und verschiedene Figuren, die man als gut verordnet hat, werden dann so plötzlich so ein bisschen, also überschreiten so diese Grenzen und weil das halt ihren Zielen entgegenkommt, dann in dem Moment anders zu agieren, als man es erwartet. Und das finde ich ganz gut. Also das hätte ich mir, wie gesagt, vom Mule halt auch gewünscht. Aber Demerzel ist auch so eine Figur, wo man nicht so richtig weiß, wo habe ich sie hinzustecken.
Ja, das stimmt. Und man muss sich auch irgendwie öfter mal wieder klar machen, wie alt sie einfach ist. Ne? Das wird dann ja einfach ab und zu mal erwähnt, weil ich meine, optisch sieht sie jetzt nicht alt aus oder ist halt ein Roboter. Das man auch gerne mal vergisst. Aber dass sie einfach älter als alles ist, was man da irgendwie sieht, ist halt, und sie im Grunde so viel weiß und so viel erlebt hat in dem Sinne, macht dann schon einen großen Anteil von ihrer Persönlichkeit, wie auch immer, aus. Auf jeden Fall von ihrem Spiel aus. Ja, ganz spannende Figur auf jeden Fall.
Und damit hätten wir meines Erachtens den Hauptcast soweit zumindest mal angerissen. Klar könnten wir jetzt hier und da noch sehr viel mehr sagen, aber der Hauptcast wird in diesem Fall, und auch da will ich jetzt eigentlich gar nicht großartig auf einzelne Punkte eingehen, wird der Hauptcast ergänzt durch einen wirklich umfangreichen neuen auch Nebencast einfach. Es gibt beispielsweise einen Brandon P. Bell, der nun ja so eine Art Han Solo im Foundation-Universum spielt. Dann finde ich hier noch eine Cherry Jones. Sie ist Botschafterin der Foundation und allein das müsste uns schon unfassbar viel sagen, was zur Handlung von Staffel 3 betrifft. Und viele weitere kleinere wie größere Auftritte.
Darf ich kurz noch einschmeißen? Ich
jetzt Quatsch, die alle zu nennen.
Ich als alter Star Trek-Fan habe mich sehr gefreut, dass Alexander Zinnig kurz aufgetaucht ist. Den musste ich doch mal erwähnen. Das ist nur eine kleine Rolle, aber ich so, oh, da ist er, hallo. Ja, Punkt. Mehr wollte ich nicht sagen.
Genau. Vielleicht eine Figur, die mir nicht gefallen hat. Einfach vielleicht, weil ich sie unnötig oder von anderen nicht verstanden habe. Aber ein Thomas Le Marquis oder so spielt einen Musiker. Diese Rolle finde ich komplett verzichtbar. Ich habe mir das mal unter dem
Aspekt angeguckt,
ob man die wirklich gebraucht hätte. Also vorausgesetzt, das wird in Staffel 10 nicht noch diesen einen Hinweis geben, also diesen einen Twist geben, halte ich bis Ende von Folge 9 diese Figur für verzichtbar.
Ich glaube, diese Figur wird noch extrem wichtig werden, wenn nicht in Staffel 4, dann vielleicht im Finale von Staffel 3. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich glaube, die wird noch wichtig.
Ja, okay. Sag mal so, wir haben auch intern schon, ich habe euch die Mail, glaube ich, weitergeleitet mit Dingen, die wir nicht spoilen dürfen. Und auch wenn wir den Zugang zu Folge 10 nicht haben, wissen wir schon, dass wir da nicht spoilen dürfen. Naja, ich spoil's euch jetzt nicht.
Dann schneid raus, was ich gesagt habe.
Nee, das ist schon auch trotzdem möglich, keine Sorge. Okay, damit haben wir von meiner Seite aus jetzt unfassbar viel gesagt zur dritten Staffel Foundation, die weiterhin wirklich, wirklich gut aussieht, die mir Spaß gemacht hat und die ich in so Dreierblöcken geguckt habe. Ich habe sie in 3x3, ja, letztlich sind das Filme, das geht ja teilweise fast eine Stunde, geschaut. Und es war schön. Ich möchte mehr sehen.
Und ja, leider das ist auch tatsächlich mein.
Ja, das ist irgendwie auch schon so ein bisschen mein Fazit. Habt ihr noch was zu ergänzen oder gehen wir zum Fazit über?
Ich glaube, zum Fazit.
Ja, lieber Manu, dann ist der Moment gekommen. Wie viele Staffeln von Foundation möchtest du noch sehen?
Alle.
Alles die richtige Antworten.
Nein, also es ist ja immer das gleiche Problem. Irgendwann ist irgendwas auserzählt und dann ist vorbei. Aber im Moment sehe ich das gerade noch nicht. Das heißt, ich freue mich weiterhin auf jede Staffel Foundation, die irgendwie angekündigt wird und die Geld bekommt, produziert zu werden. Meines Gefühls nach läuft sie auch immer so ein bisschen unterm Radar. Zumindest kenne ich nicht so viele Leute, die es gucken, obwohl ich das jedem, der irgendwie Science Fiction interessiert ist, auf die Nase binde, diese Serie zu gucken. Und von daher, also schaut da rein, das ist wirklich meiner Meinung nach im Moment mit das Bestproduzierteste, was man an Science Fiction bekommen kann. Die Kameraarbeit ist super, es sind halt wirklich super viele echte Sets und die Ausstattung ist großartig, das CGI ist großartig, alles sieht einfach sehr immersiv und glaubhaft aus, super geniales Worldbuilding und so viele spannende Fragen, die einfach bearbeitet werden, wie wir jetzt auch schon bequatscht haben. Also von mir mal wieder absolute Empfehlung für Staffel 3.
Absolute Empfehlung für Staffel 3. Ich glaube, Staffel 3 ist es auch, was wir demnächst bei Strange New Worlds erwarten können, oder Britt-Marie?
Ja, Da hoffe ich doch, dass
das
es
vielleicht
auch gut wird.
angeblich auch Peak Sci-Fi. Wie sieht's aus mit Foundation? Wie ist dein Fazit?
Ja, ich habe es am Anfang ja quasi schon vorweggenommen und ich bleibe dabei, immer noch geil. Also es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Es ist, ich erzähle auch schon seit Staffel 1 jedem, der es hören will und nicht hören will, dass er das unbedingt schauen muss. Also alleine für diese Serie, finde ich, lohnt es sich einfach mal ein Apple-Abo abzuschließen. Das war jetzt kurze Seitenwerbung. Aber toll, also ich hätte gerne 8 Staffeln mindestens, gerne für jede Krise eine Season. Und es ist halt natürlich viel Geld, das da reingesteckt wird. Deswegen weiß ich nicht, ob wir es bis zu 8 schaffen. Aber aber ich find's toll. Also ich habe sehr, sehr viel Unterhaltung. Und du, Andi?
Ich habe auch sehr, sehr viel Unterhaltung.
Ich weiß, weil kein gutes Deutsch.
wirklich beide Daumen nach oben, das bleibt uneingeschränkt gut. Es ist vielleicht, es ist mal schön, dass wir mal letztlich einer Zeitlinie oder zumindest in einem Zeitrahmen bleiben und nicht so krass viel springen und nicht selbst zusammen und selbst so viel zusammenreimen müssen, was da eigentlich los ist. Und insofern ist es auf jeden Fall weiterhin eine große Empfehlung von mir. Auch eine große Empfehlung von mir ist es, dass ihr mal reinguckt in die Interviews, die ich geführt habe. Ich hatte, wie gesagt, 3 Stück davon bereits geführt. Und zwar habe ich geführt mit dem Pelu Asbeck. Das ist der Asbeck. Genau, das ist der neue Mule. Dann habe ich ein Interview geführt mit den beiden Brüdern, dem Jungen und dem Alten, also mit Terrence Mann und mit Cassian Bilton. Und ich hatte die große Freude, im dritten Gespräch Lou Lobel, die Gal Dornick, zu interviewen, jeweils so 5-6 Minuten, keine Sorge. Aber das bekommt ihr bei uns auf den sozialen Social-Media-Kanälen und auch in den YouTube-Shorts. Ganz exklusiv nur dort. Das wird jetzt nicht Teil dieses Podcasts. Was da an spannenden Informationen rausgekommen ist, das müsst ihr nun schon selbst rauskriegen. Und vor allem auch, warum ich mit dem Juel warum der mich auf Deutsch begrüßt hat und warum der eine überraschend große Anzahl deutscher Worte kann, das müsst ihr selbst rauskriegen und da mal rumklicken. Und wenn ihr das getan habt, kommt gern rum auf tele-stammtisch.de/discord und redet mit uns über Foundation und über das, was ihr sonst so zuletzt gesehen habt, denn wir warten auf euch und ihr wollt uns garantiert nicht warten lassen. Lieber Manu, liebe Brit, es war mir eine Freude. Vielen Dank.
Ebenso, Dankeschön.
Danke, ciao.
Gruß vom Bauernhof, neben mir ist eine Schweinezucht. Tschüss.